Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Indien ist für viele bestimmt ein Traumland. Der ein oder andere von euch war ja vielleicht auch schon mal da. Die Farben, die Menschen, die leckere Küche, das ist alles faszinierend und spannend. Aber Indien ist leider auch das Land, aus dem wir immer wieder richtig schlimme Nachrichten hören, was Frauen angeht. Unterdrückung, Misshandlung, Vergewaltigung. Es sind keine Einzelfälle in Indien, das ist zum Teil tagtäglich Realität. Schätzungen zufolge werden jeden Tag tausende Mädchen abgetrieben und das einfach nur, weil sie eben Mädchen sind. Und auch im Alltag sind die Rollen oft klar verteilt. Frauen haben sich dem Mann unterzuordnen, der Mann dagegen ernährt die Familie, er entscheidet und er übernimmt die wichtigsten Jobs. Ein bisschen anders sieht es allerdings in Tenamadevi aus. Das ist ein Dorf im Südosten von Indien. Dieses Mädchen hier, das wohnt dort. Ja, sie sagt, Mädchen sollen nicht reden, Mädchen sollen nicht mal jemanden anschauen. Aber das ist jetzt anders hier. Unsere Korrespondentin Silke Dittrich ist nach Tenamadevi gereist, um sich dieses außergewöhnliche Dorf mal anzuschauen. Silke, was genau läuft denn so anders in Tenamadevi, was die Männer-Frauen-Rollen angeht?
Also von außen sieht das erstmal ganz gewöhnlich aus, das Dorf, ne? Also es ist ziemlich von der Außenwelt abgeschnitten. Die haben zwar Strom dort, aber es gibt keine gute Infrastruktur. Und es ist eigentlich so das erste Mal, dass sich hier Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren in einer Gruppe zusammengetan haben und einfach mal über persönliche Dinge gesprochen haben. Das kam vorher fast nie vor. Die gehen zur Schule, kommen heim, arbeiten im Haus, kochen oder putzen, kümmern sich um die Geschwister, machen Hausaufgaben und gehen ins Bett. Und anders ist eben, dass so jetzt so junge Mädchen sich zu einem Club zusammengetan haben, sich treffen und dafür sorgen, eigentlich kann man so sagen, dass das Dorf nicht vor die Hunde geht.
Und wie kam das, dass die jetzt sozusagen dafür sorgen, dass da alles am Laufen bleibt?
Es gibt ein ziemlich großes Problem in dem Dorf. Es ist der Ort mit den meisten Witwen in Indien prozentual gesehen. Die Männer, auch junge Ehemänner, die sind gestorben, weil sie betrunken Unfälle hatten oder sich tatsächlich zu Tode gesoffen haben. Alkohol ist nämlich ein ziemlich heftiges Problem in der Gegend. Das erzählt auch der Vater von einem der Mädchen. Also der hat mir hier gesagt, dass er vor mehr als einem Jahr seinen Job verloren hat. Dann hätte er mit dem Trinken angefangen. Und wenn er mal was verdient, dann gibt er das Geld eigentlich gleich für Alkohol aus. Und sonst, wenn er kein Geld hat, dann fragt er eben die Familie und die müsste ihm dann das Geld geben. Also das ist echt ein Riesenproblem, weil die Männer lungern dann da abends auf der Straße rum, belästigen die Mädchen, die von der Schule oder vom Einkauf kommen. Und zu Hause, das hat mir dann Goshalya erzählt, die ist 15. Und so eine Art Anführerin von diesem Mädchenclub, die würden total darunter leiden, wenn der Vater betrunken ist. Keiner kann schlafen, sagt sie, wenn er nachts nach Hause kommt. Er sagt dann so ganz schlimme Wörter. Und als er dann mal ihre Mutter schlagen wollte, ist sie dazwischen gegangen. Und sie dachte, mich schlägt er nicht, aber dann ist seine Faust auch in ihrem Magen gelandet. Und das, ehrlich gesagt, ist eigentlich dann das große Problem und auch das, was die Mädchen erkannt haben, dass die Männer kaum noch fähig sind zu arbeiten oder sich um dieses Dorf kümmern und die sich gesagt haben, jetzt müssen wir hier irgendwas ändern.
Und du hast eben schon gesagt, sie haben sich in so einem Club zusammengetan, haben gesagt, okay, jetzt übernehmen wir eben die Führung sozusagen und wir entscheiden, wie es weitergeht. Aber was haben die denn dann konkret gemacht? Also was ist da konkret umgesetzt worden?
Die haben erstmal versucht, so bei Hilfsorganisationen auch Hilfe zu suchen. Es gibt auch so staatliche Hilfsprogramme. Und was die selber gemacht haben, ist tatsächlich, ab 18 Uhr gab es überhaupt kein Licht mehr. Die haben irgendwie Straßenlaternen besorgt oder beziehungsweise geguckt, dass der Strom da ist. Die haben eine Bibliothek aufgebaut, wo sich jetzt alle irgendwie Bücher ausleihen können. Die haben keine Busverbindung. Das heißt, die sind auch ziemlich abgeschnitten. Die müssen erstmal 3-4 Kilometer überhaupt laufen, bis sie zur Bushaltestelle kommen. Und dafür wollen sie jetzt gerade sorgen, dass demnächst dann einfach auch die Busse dann da anhalten. Das sind nur so ganz kleine Dinge für uns. Wenn wir in der Stadt groß geworden sind, denken wir auch so, aha, was die da eigentlich jetzt auf die Beine gestellt haben. Aber für die ist das schon ein Riesending. Ich glaube, das Wichtigste für die war einfach auch erstmal überhaupt selber zu merken, ich bin nicht nur gefangen in meiner Familie oder rödel so ein bisschen vor mich her, sondern ich tue tatsächlich was für die Gemeinschaft und für was für uns alle hier total wichtig ist.
Okay, und treffen sich dann regelmäßig in Ihrem Club und diskutieren, was noch so als nächstes zu tun ist, ja?
Genau, so muss man sich das vorstellen. Und es geht auch nicht nur um so logistische Sachen, wie Sie eben erzählt haben, wie fließendes Wasser oder Licht. Es ist auch immer noch sehr basic hier. Die Mädchen werden zum Beispiel überhaupt nicht aufgeklärt, nicht zu Hause und auch nicht in der Schule. Und plötzlich haben die ihre Tage, keiner sagt so richtig, was es da eigentlich mit auf sich hat. Und die Mädels aus dem Girls Club, die haben eben erfahren, dass es zum Beispiel Fördermittel gibt, um Binden zu besorgen. Weil auch dafür haben die meistens kein Geld oder es gibt es auch nicht einfach so in der Apotheke zu kaufen. Die gehen auch in andere Klassen, die erzählen den Mädchen zum Beispiel, dass Kinderheirat illegal ist. Die sagen auch den Mädels, dass es nicht okay ist, wenn Männer oder Verwandte sie intim anfassen, dass man da ruhig Nein sagen kann. Also es sind nicht nur so infrastrukturelle Programme, sondern die übernehmen eigentlich auch wie so Aufklärungsprogramme.
Wir sprechen über den Girls Club heute Morgen. Den haben junge Frauen im indischen Dorf Tenamadevi gegründet. Und unsere Korrespondentin Silke Dietrich hat sie besucht und hat eben schon erzählt, dass die Mädels da jetzt jede Menge Veränderungen angestoßen haben. Aber Silke, ich frage mich trotzdem so ein bisschen, das sind ja Teenager, also zum Teil 16 Jahre alt. Und als du die jetzt besucht hast in dem Dorf, was hat das denn für einen Eindruck auf dich gemacht? Also wie wirken die auf dich? Waren das so selbstbewusste junge Frauen oder waren die nicht einfach auch zum Teil komplett überfordert mit den Aufgaben, die sie da jetzt übernehmen?
Die fand ich wiederum überhaupt nicht überfordert. Ich fand die echt, also ich habe echt meinen Hut vor denen gezogen. Wir saßen da alle in einem riesengroßen Kreis in diesem Gemeindehaus zusammen. Jeder wollte mit mir reden. Die waren alle total aufgeregt, haben auch mit so ganz geradem Rücken mir erklärt, was sie als nächstes vorhaben, was sie noch tun werden. Die gehen unheimlich auf in dieser Rolle. Goshalia, die kommt eh aus einem etwas besseren Elternhaus, aber auch die denkt schon an ihre Zukunft und hat mir ganz klar gesagt, was sie ihren Kindern sagen wird. Also sie erzählt hier, meinen Kindern werde ich sagen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Frauen können auch die Aufgaben der Männer übernehmen. Wir werden in Zukunft eine stärkere Rolle einnehmen hier in unserem Dorf. Also ich fand das wirklich total beeindruckend. Ich weiß nicht, ob das in der Praxis tatsächlich auch alles so funktioniert, aber die haben einen ganz anderen Eindruck auf mich gemacht, als ich oft Frauen sehe, wenn ich in Dörfer gehe, die erstmal ganz schüchtern sind und dann meistens noch irgendeinen Schal vor dem Gesicht tragen und sich nicht trauen, jemanden in die Augen zu gucken, da wirkten die schon ganz anders.
Okay, also das heißt, diese jungen Mädels oder jungen Frauen machen das wirklich gerne und sind auch sehr motiviert. Jetzt konntest du ja mit ihnen sprechen, ne? Konntest du so ein bisschen rausfinden, was die wirklich so antreibt? Was ist ihre Motivation?
Also es ist, glaube ich, vor allen Dingen erstmal wichtig, dass die da in einer Gemeinschaft sind und dass die auch einfach mal anerkannt werden. Also bei Mädchen ist es sehr oft, dass sie in einer sehr unprivilegierten Rolle sind. Ich fand das vor allen Dingen sehr beeindruckend bei einem Mädchen, die eher aus so ziemlich armen Verhältnissen kommt. Und die hat mir ziemlich deutlich das gesagt. Wissen Sie, hat sie gesagt, vorher wusste nicht mal mein eigener Vater richtig meinen Namen. Jetzt kennt meinen Namen jeder in dem Dorf. Ich habe jetzt eine eigene Stimme, ich benutze sie auch. Vorher hat sich zu Hause immer alles um meinen Bruder gedreht. Er hat immer neue Klamotten bekommen, mehr zu essen als ich. Aber jetzt bin ich zu Hause genauso viel wert wie mein Bruder. Und ich glaube, das ist es am Ende tatsächlich, dass sie das Gefühl bekommen, dass die Rollen sich ein bisschen verändern und es gar nicht gegeben ist, dass Frauen unbedingt weniger wert sind als Männer.
Und wie reagieren die Männer so darauf? Also akzeptieren die, dass es jetzt da neue Verhältnisse gibt oder kommen die überhaupt nicht damit klar?
Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, die sind überfordert damit, weil natürlich keiner der Männer das gerne sieht, dass sich das Rollenverhältnis so ein bisschen wandelt. Also wenn auf einmal jetzt die Teenager sagen, wir wollen keine Kinder heiraten mehr, die aber sagen, das war schon immer unsere Tradition, natürlich kann ich meine 16-jährige Tochter versprechen oder verheiraten, dann gibt es da auf jeden Fall Ärger. Bei diesen infrastrukturellen Programmen, da sind die eigentlich nur froh, weil die Mädchen ja quasi dafür sorgen, dass es in dem Dorf so besser vorangeht. Und die Männer eigentlich nur froh sind, wenn sie genug Geld haben für ihren Suff.
Das Dorf hat zum Beispiel ja einen Bürgermeister, also einen Mann. Wie reagiert der da drauf? Akzeptiert er das? Und wie reagieren die Behörden auch so ein bisschen auf die Verhältnisse im Dorf und auch diesen Girls Club, so ein bisschen auf diese Veränderung, die da stattfindet?
Die Behörden sind eigentlich relativ begeistert. Es gibt ja diese Regierungsprogramme, es gibt Fördermittel. Man muss nur wissen, wie man die eigentlich für sich besorgt. Das heißt, die finden, das haben zumindest die Mädchen mir erzählt, ganz cool, wenn dann die Mädels da vor denen stehen und Sachen einfordern, die es ja eigentlich sowieso schon gibt. Der Bürgermeister ist ein bisschen überrannt. Aber der musste sich, glaube ich, am Ende geschlagen geben, weil da steht dann eben nicht nur ein einzelnes Mädchen da vor ihm und sagt, bitte könnten wir demnächst mehr Strom haben oder wir wollen die Straßenlaternen auch nach 18 Uhr brennen haben, sondern so wie ich die da eben auch erlebt habe, sind das 20 und es werden immer mehr, weil eigentlich fast jedes Mädchen jetzt unbedingt in diesem Club aufgenommen werden will. Und die haben Power. Also da kann man fast nicht mehr widersprechen, glaube ich, wenn die dann vor einem stehen und immer wieder dann dafür sorgen oder sagen, ihre Dinge einfordern. Also der hat eigentlich fast überhaupt keine Handhabe, sich dem zu widersetzen.
Mein Bruder hat zu Hause immer neue Klamotten bekommen und auch mehr zu essen als ich, haben wir eben gehört von einem indischen Mädchen. Und das ist kein Einzelfall. Mädchen gelten in Indien einfach als weniger wert als Jungs. Viele werden schon während der Schwangerschaft abgetrieben. Frage an Silke Dietrich, unsere Korrespondentin. Woher kommt denn dieses Missverhältnis? Weil Indien ist ja auch das Land, in dem schon Frauen regiert haben. Wir denken an Premierministerin Indira Gandhi zum Beispiel. Also wie geht das zusammen?
Das stimmt. Das finde ich auch immer wieder, dass das ein Riesen-Clash ist in Indien. Und den gibt es schon seit damals, seit Indira Gandhi, die in den 60er Jahren Premierministerin geworden ist. Zu einer Zeit übrigens, wo wir in Deutschland noch als Frauen unsere Ehemänner fragen mussten, ob wir überhaupt arbeiten dürfen. Und auf der anderen Seite hören wir von diesen Massenvergewaltigungen, hören davon auch in diesem Dorf ja wieder, dass die Frauen eigentlich weniger wert sind. Ich glaube, diese Unterschiede kommen vor allen Dingen, nehmen wir nochmal Indira Gandhi, die hat das auch nicht ganz so aus eigener Kraft geschafft. Die kam aus einer ziemlich guten Familie, intellektuell, das war eine Politikerfamilie, die großen Einfluss hatte. Da wird dann gar nicht so sehr gemessen oder geschaut, dass das eine Frau ist. Und die Verfassung zum Beispiel in Indien, die verbietet auch viele Sachen. Also da steht drin schon seit Jahrzehnten, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Dann, was sehr, sehr schwerwiegend ist, ist auch die Mitgift zum Beispiel. Frauen müssen immer noch, also die Familien der Frauen, müssen immer noch Geld bezahlen für die ganze Hochzeit. Das ist ein Riesenunterfangen hier. Das ist so, als würden wir in Deutschland ein Haus kaufen. Das heißt, Menschen müssen da ihr ganzes Leben drauf sparen. Das heißt, Frauen sind eine Last. Das ist eine Bürde. Und so gibt es aber immer noch diese Unterschiede, dass wir einmal sagen, wir haben so diese Superstar-Frauen, die aus guten Verhältnissen kommen, die dann auch gefördert wurden. Und aber die große Allgemeinheit ist einfach immer noch so, dass ein großer Unterschied gemacht wird zwischen Männern und Frauen.
Was meinst du denn, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft gucken? Wann ist Indien vielleicht auch so weit, dass diese Ungleichheit in der Bewertung zwischen Mädchen und Jungs, zwischen Männern und Frauen, wann das aufgehoben sein wird? Was schätzt du?
Das kann man wahnsinnig schwer sagen. Ich habe eine Zeit lang mal gedacht, hier, ich bin in Neu-Delhi, das ist eine Stadt mit über 20 Millionen Einwohnern. Und hier sehe ich natürlich auch die Frauen, die sich auf der Straße bewegen. Es gibt hier viele tolle Studentinnen, die sich für Frauenrechte einsetzen. Und aber selbst hier in der Mittelklasse, die Menschen bekommen hier mittlerweile weniger Kinder. Und selbst bei den gebildeten Leuten ist es wahnsinnig wichtig, wenn man einen Sohn bekommt. Das heißt, wenn ich erzähle, dass ich zwei Kinder habe, ein Mädchen und einen Jungen, dann wird mir erst auf die Schulter geklopft, wenn sie erfahren, dass ich auch einen Jungen habe. Also das ist in allen Köpfen immer noch komplett so drin. Das ist nicht, ich habe zwei gesunde Kinder oder ich habe zwei Kinder. Das ist völlig egal. Es muss auf jeden Fall erwähnt werden, wer da was ist. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Das kann erst durch viele Generationen hindurch vermutlich sich verändern. Die Regierungsprogramme, die jetzt hier aufgestellt werden, die versuchen, weibliche Rollenbilder vorzustellen und zeigen dann, dass auch Frauen Pilotinnen werden können, dass die tolle Jobs machen können. Es gibt viele Frauen hier auch in den Banken, Aufsichtsräten. Dann versuchen die damit, die Familien zu überzeugen, dass Mädchen eben nicht nur eine Last sind, sondern dass sie durchaus auch was leisten können. Aber das ist unheimlich schwer, weil das sehr, sehr in den Köpfen hier verankert ist.
Jetzt berichtest du ja auch für uns aus Indien, bist selber eine Frau. Merkst du das denn auch so in deinem täglichen Umfeld, dass du vielleicht anders behandelt wirst als die Männer? Oder macht das eigentlich in dem professionellen Umfeld und weil du natürlich auch aus dem Westen kommst, irgendwie gar keinen Unterschied?
Das ist, glaube ich, vor allem das, was du gerade gesagt hast, dass ich aus dem Westen komme. Weil ich aus dem Westen komme, bin ich eine weiße Frau. Damit bin ich ein absoluter Sonderstatus hier. Weil es gibt dieses Hierarchiegefälle nicht nur gegenüber Männern und Frauen, sondern eben auch, hier ist das Kastensystem ja noch sehr groß. Das heißt, es gibt immer noch Menschen in unteren Kasten, die nicht viel verdienen und auch weniger wert sind. Die Frauen da, die stehen ganz, ganz unten in der Kette. Ich selber bin eine weiße Frau, damit bin ich sehr weit oben. Ich bin dann fast wie so eine Indira Gandhi, von der wir eben erzählt haben. Ich komme aus deren Sicht auf jeden Fall aus einer reichen Familie, weil ich weiß bin, wird das sofort gleichgesetzt und werde ganz anders behandelt. Das ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich als weiße Frau bin hier auch nachts komplett alleine unterwegs. Das ist mir auch zu gefährlich und ich gucke auch schon, dass ich immer in Begleitung mit mehreren Leuten bin oder einem männlichen Begleiter hier. Aber ich habe auf jeden Fall einen absoluten Sonderstatus hier. Das kann man überhaupt nicht mit indischen Frauen vergleichen, weil ich bin immer sofort Madam. Ich bin auch nicht irgendeine Frau, sondern ich bin eine Madam hier und mir wird sehr viel Respekt gegenübergebracht.
Ja, da ist es eben wie so oft, mit weißer Haut ist man eben an sehr vielen Orten der Welt privilegiert. Silke Dietrich war das, unsere Korrespondentin in Indien.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.